Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Echo der Zeit. Die Themen. In Wien wird das Programm der neuen österreichischen Regierung vorgestellt. Der Direktor der Eidgenössischen Bankenkommission schließt weitere Hilfen an die UBS nicht aus, falls sich die Finanzkrise weiter verschärft. Der Präsident des Bauernverbandes Hans-Jörg Walter kandidiert nicht für den Bundesrat. In Bern tagt das Jugendparlament im renovierten Bundeshaus. Wir fragen Junge, wie sie zur Armee stehen und hören anderes als auch schon.
Wir lernen da, dass man einfach gewisse Pflichten hat und dass man einfach muss lernen folgen und gewisse Befehle durchführen kann.
Und wir fragen, was die ruhigen Isländer dermaßen in Rage bringt, dass sie zu Zehntausenden auf die Straße gehen. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selger mit den Nachrichten Georg Auftermau.
Falls sich die Krise an den Finanzmärkten weiter verschlimmert, dann werde der Staat die Großbank UBS vielleicht mit weiterem Geld stützen müssen. Dies erklärte Daniel Zuberbühler, der Direktor der Eidgenössischen Bankenkommission, gegenüber der Sonntagszeitung. Er könne eine solche Entwicklung nicht ausschließen. Eine Fusion mit der Credit Suisse komme hingegen nicht in Frage und eine Übernahme sei unwahrscheinlich. Die UBS wollte sich nicht äußern zur Aussage des Direktors der Bankenkommission über mögliche zusätzliche Staatshilfe. Der Thurgauer SVP-Nationalrat und Präsident des Bauernverbandes Hans-Jörg Walter will nicht Bundesrat werden. Seine Arbeit beim Bauernverband sowie als Nationalrat würden ihn voll und ganz erfüllen, schreibt Walter in einer Medienmitteilung. Am kommenden Donnerstag entscheidet die SVP-Bundeshausfraktion über ihre Nomination zuhanden der Bundesversammlung für die Nachfolge von Bundesrat Samuel Schmid. Der frühere Bundesrat Christoph Blocher hat sich gegen zu viel Anstand in der Politik ausgesprochen. Es sei im Gegenteil eine schonungslose Darstellung der Realität gefragt, sagte Blocher. Blocher sprach am traditionellen Ostertag, der an den revolutionären Umbruch im Kanton Zürich im Jahre 1830 erinnert, als die Landbevölkerung mehr Rechte für sich einforderte. Laut der Rede Blochers in der Kirche von Uster könnte sich hinter dem häufig geäußerten Ruf nach Anstand, Respekt und Toleranz auch das Motiv der Herrschenden verstecken, die von berechtigter Kritik abzulenken suchten. In Österreich kommt es definitiv zu einer Neuauflage der Grossen Koalition zwischen SPÖ und ÖVP. Das haben die beiden Parteivorsitzenden Werner Faymann und Josef Bröll vor wenigen Minuten bekannt gegeben. Bröll sagte an einer Medienkonferenz:
Österreich braucht jetzt mehr denn je eine Regierung, die auf der Höhe der Zeit die richtigen Antworten auch geben kann. Aus meiner Sicht steht die Regierung, die neue Bundesregierung für Österreich, vor einer Bewältigung einer Wirtschaftskrise, wie sie das Land noch nicht gesehen hat.
Bröll und Faymann stellten auch die Grundzüge des Programms zur Stützung der Wirtschaft vor. Neuer Bundeskanzler wird Werner Faymann von der SPÖ. Nach dem Bruch der alten Großen Koalition fanden in Österreich Ende September vorzeitige Neuwahlen statt. Trotz großen Gewinnen der rechten Parteien FPÖ und BZÖ bleibt die SPÖ die stärkste Partei Österreichs. Der aktuelle Chef der Notenbank in New York, Timothy Geithner, wird Finanzminister der künftigen Regierung von Barack Obama. David Axelrod, einer der engsten Berater Obamas, hat entsprechende Medienberichte bestätigt. Bereits am Freitag hatte das Wall Street Journal berichtet, dass Geithner in der neuen Regierung das Amt des Finanzministers übernehmen werde. Daraufhin schnellte der Dow Jones Index deutlich in die Höhe. Geithner gilt als krisenerprobter Finanzspezialist. Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas hat sich für Neuwahlen ausgesprochen, falls es zwischen seiner Fatah und der Hamas im Gazastreifen nicht bald zu einer Annäherung komme. Gegenüber einem Ausschuss der PLO sagte Abbas, er überlege sich, ein entsprechendes Dekret Anfang Jahr zu erlassen. Die Neuwahlen würden sowohl das Parlament wie auch das Präsidentenamt betreffen, sagte Abbas weiter. Die Hamas-Führung in Gaza-Stadt hat das Ultimatum von Abbas umgehend zurückgewiesen. In Georgien hat die Gegenspielerin von Staatschef Saakaschwili, Nino Burchanadze, eine Oppositionspartei gegründet. Burchanadze sagte, mit ihrer Partei Demokratische Bewegung Geeintes Georgien wolle sie gegen das autoritäre Regime von Präsident Saakaschwili antreten. Nino Burchanadze hatte zusammen mit Michail Saakaschwili im Jahre 2003 den damaligen Präsidenten Eduard Shevardnadze zum Rücktritt gezwungen. Nun ist geklärt, wer am vergangenen Donnerstag zwei anonyme Drohungen gegen die gewerblich-industrielle Berufsschule Bern gerichtet hat. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, hat ein 16-jähriger Berufsschüler die Tat gestanden. Er habe Action gewollt und nicht vorgehabt, die Drohung wahrzumachen, gab der Jugendliche als Motiv an. Der Jugendliche muss sich vor dem Jugendgericht verantworten. Beim Zwischenfall hatte die Polizei das gesamte Schulgebäude abgesperrt. Betroffen waren rund 1200 Schüler und Lehrpersonen. In Biel haben randalierende Fans des SC Bern in der Stadt und im Eisstadion erheblichen Schaden angerichtet und geplündert. Dies vor, während und nach dem gestrigen Eishockeyspiel Biel gegen Bern. Die Polizei setzte Reizgas und Gummischrot ein. Über Verletzte unter den Eishockey-Fans ist nichts bekannt. Auf Seiten der Polizei wurde ein Beamter leicht verletzt. Fußball und Eishockey sind die Hauptthemen in der Sportzusammenfassung. Freddy Hunkeler.
In den Achtelfinals des Schweizer Fußballcups ist heute mit Bellinzona der zweite Superleague-Verein nach Xamax ausgeschieden. Gegen den letztjährigen Cup-Finalisten gewannen die Grasshoppers 2:1. Cabanas und Touré erzielten die Tore für GC, der Treffer für die Tessiner resultierte aus einem Eigentor von Woser. Malin aus der ersten Liga unterlag dem FC Sion 0:1, den einzigen Treffer erzielte Dominguez in der 42. Minute. Schließlich unterlag der FC Wil aus der Challenge League, dem FC Zürich ebenfalls 0:1, Torschütze war Almen Abdi mittels Penalty in der 28. Minute. Die Partien Gossau gegen die Young Boys und La Chaux-de-Fonds gegen den FC Luzern mussten der Schneefälle wegen verschoben werden. In der Eishockey-Meisterschaft wurden in der Nationalliga A heute 2 Partien ausgetragen. Der SC Bern gewinnt gegen die ZSC Lions 3:2 nach Verlängerung. Roman Josi hatte nach 1:30 der Verlängerung den Siegtreffer erzielt. Und kurz vor Schluss führt Genf Servette gegen Fribourg-Gottéron mit 8:5. Reiten der Jurassier Steve Gerda mit Jaliska Solier hat im Gesamtweltcup die Führung übernommen. Er wurde beim Weltcup-Springen in Stuttgart 2. hinter der deutschen Meredith Michaels-Beerbaum. Und noch Handball in der Champions League gewinnt damit Zizia Zürich gegen Ademar Leon 33:29.
Die Wetterprognose. Heute Abend beginnt es allmählich zu schneien. Unterhalb von 700 Metern fällt gebietsweise auch Regen. Morgen fällt zuerst noch Schnee oder Schneeregen. Später bleibt es meist trocken und es gibt kurze sonnige Abschnitte. Die Temperaturen reichen im Norden 3 und im Süden 6 Grad. Am Dienstag fällt im Norden noch etwas Schnee bei 0 Grad, im Süden scheint oft die Sonne bei 7 Grad.
Ein Bündnis der Wahlverlierer, die neue österreichische Regierung. Ein Volk von Empörten, die Stimmung in Island. Eine andere Sicht der Dinge, die heutige Jugend will, die Armee, aber anders. Eine Inszenierung, die misslang, der Prozess in der Mordsache Politowskaja. Und ein Begriff, der seine Bedeutung ändert. Black, eine Ausstellung in Brooklyn. Echo der Zeit. Österreich erhält eine neue Regierung. Die Sozialdemokraten, SPÖ, spannen zusammen mit der österreichischen Volkspartei ÖVP. Das ist die Paarung, die in diesem Jahr grandios gescheitert ist. Die Neuwahlen hat ausschreiben müssen, bei denen dann beide massiv verloren haben. Und jetzt spannen die gescheiterten und geschwächten Partner wieder zusammen. Eben wurde die grundsätzliche Einigung bekannt gegeben, das neue Regierungsprogramm grob vorgestellt. Frage an den Tagesanzeiger-Korrespondenten Bernhard Odechnall. Was kommt da anders als bisher?
Ja, das ist die große Frage, die sich jetzt alle stellen und die eigentlich bis jetzt von beiden Parteien nicht beantwortet wird. Die Tageszeitungen schreiben sogar heute in den Wochenendausgaben, also bevor das bekannt wurde, von einer beachtlichen Erwartungslosigkeit, von Mutlosigkeit und sogar von Kleingeist. Es gibt jetzt sozusagen ein Programm, es wurde jetzt eben die Koalition vorgestellt und dieses Programm hat 200 Seiten, konnte also noch nicht wirklich durchgelesen werden. Eins ist klar, sagen, das große Ziel wird jetzt sein, die Finanz- und die Wirtschaftskrise zu bekämpfen und dafür gibt es schon auch ein paar Maßnahmen. Allerdings klar ist auch, der große Wurf ist da nicht dabei und es gibt eigentlich kein deutliches Signal für eine Veränderung.
Das einzige Signal, was man in diesem Sinne vielleicht hat sehen können, ist, dass die beiden Parteichefs relativ gut miteinander auszukommen scheinen. Die beiden alten Führer Schüssel und Gusenbauer sind ja jetzt ersetzt durch Werner Faymann, SPÖ, und Josef Bröll von der ÖVP. Die kommen besser aus miteinander oder macht das nur den Eindruck?
Nein, es schaut so aus und es dürfte auch tatsächlich so sein. Also die beiden haben ja schon in der alten Regierung bewiesen, sie waren ja dort auch Mitglieder, sie waren beide Minister. Und dort haben sie schon gezeigt, dass sie jetzt also viel besser miteinander kommunizieren können als ihre Chefs. Sie waren jetzt auch bei der Präsentation also sehr bemüht, diese Einigkeit zu zeigen und zu zeigen, also dass jetzt nicht mehr gestritten wird, sondern dass jetzt vernünftig miteinander geredet wird.
Aber es wurden noch keine, Entschuldigung, wenn ich das rasch fragen darf dazwischen, aber es wurden noch keine Kabinettsmitglieder vorgestellt. Das wird auf morgen vertagt. Heißt das, dass es da Schwierigkeiten gibt oder ist das eine reine Formalie?
Ja, da dürfte es bis zum Schluss noch etwas schwierig gewesen sein. Da dürfte es vor allem um die Frage des Außenministeriums gegangen sein. Und das hängt natürlich schon jetzt sehr eng auch mit der Frage des zukünftigen Europakurses zusammen. Klar ist bis jetzt nur, dass die bisherige Außenministerin Ursula Plasnik, also die sozusagen sehr für einen einfach zuverlässigen EU-Kurs gestanden ist, dass die nicht mehr der Regierung angehören wird. Das hat ihr Parteichef Josef Bröll auch schon so gesagt. Und das könnte auch als Zugeständnis sagen, an die EU-kritischere Linie der SPÖ gewertet werden. Wer sonst noch in der Regierung ist, wird erst morgen verkündet. Was allerdings auch schon klar ist, dass das Justizministerium wandert, also von den Sozialdemokraten zu den Bürgerlichen. Die haben damit Innenministerium und Justizministerium in einer Hand. Und das wurde jetzt im Vorfeld auch schon von Journalisten, von Anwälten, von der Zivilgesellschaft sehr stark kritisiert.
Also man kennt das Programm noch nicht im Einzelnen, man kennt die Zusammensetzung der Regierung noch nicht im Einzelnen. Aber Sie haben es angedeutet, man muss ein bisschen dasselbe erwarten wie bisher schon mit gewissen Korrekturen. Es gab Kritiker, die heute schrieben, die werden dieselben unbezahlbaren Ziele erreichen wollen wie bisher, nur müssen sie jetzt nicht mehr sagen, wie sie das finanzieren wollen, weil die Finanzmarktkrise erlaubt sowieso alles.
Ja, also es ist ja schon ein bisschen, was ist ja schon bekannt. Also es wurde jetzt schon eine Bankenhilfe beschlossen, über 15 Milliarden Euro. Es wird ein Konjunkturpaket geben über 1 Milliarde. Es werden Steuerentlastungen geben, nächstes Jahr über 2,2 Milliarden. Und wie das dann im Endeffekt alles bezahlt werden soll, diese Frage ist offen. Der neue Bundeskanzler Faymann hat allerdings jetzt schon in der Präsentation von Sparmaßnahmen gesprochen, allerdings ohne ins Detail zu gehen.
Mehr werden am Morgen erfahren. Besten Dank, Bernhard Odernal in Wien. Ein unerwartetes Bild. Im kalten, ruhigen, spärlich besiedelten Island gehen Tausende auf die Straße. Sie protestieren wütend. Sie müssen von der Polizei mit Gewalt zurückgehalten werden. Sie verlangen den Rücktritt des Ministerpräsidenten und des Präsidenten der Nationalbank. Die beiden hätten ein gut funktionierendes Land kaputt gewirtschaftet. Die Volksseele kocht und das mit Grund. Bruno Kaufmann.
So etwas hat Island seit den gewaltsamen Protestmärschen gegen den US-Luftwaffenstützpunkt Keflavik vor 40 Jahren nicht mehr erlebt. Hunderte von gewaltbereiten Demonstranten haben am Wochenende wiederholt versucht, das Parlament und die Zentralbank in der Hauptstadt Reykjavik zu stürmen. Die Polizei setzte Pfefferspray ein. Mindestens 5 Menschen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das ganze Wochenende über demonstrierten zudem Zehntausende von Isländerinnen und Isländern auf friedliche Weise gegen die politische Führung des Landes. Allmählich wird es den meisten der 320.000 Isländerinnen und Isländern bewusst, dass sie es sind, die am meisten unter der Finanzkrise zu leiden haben werden. Vor 6 Wochen räumte Ministerpräsident Geir Hode ein, dass das Land vor einem Staatsbankrott stehe und deshalb per Notgesetz sämtliche Großbanken, die über Jahre massiv ins Ausland expandiert und Island einen einmaligen Wirtschaftsboom beschert hatten, verstaatlicht werden müssten. Diese Nacht- und Nebelaktion der isländischen Regierung brachte Island aber Ärger mit anderen Ländern, deren Sparer mit Verlust ihrer Einlagen rechnen mussten. In der vergangenen Woche gelang es nun der isländischen Regierung, vom Internationalen Währungsfonds wie auch einzelnen Staaten Notkredite in der Höhe von über 11 Milliarden Franken zu erhalten. Damit können nun die Verluste der ausländischen Sparer kompensiert werden. Der eigenen Bevölkerung steht das Schlimmste aber noch bevor. Der isländische Staat macht gegenwärtig gigantische Schulden, die das Land und künftige Generationen über Jahre belasten werden. Vom bisherigen Wohlstand werden die Isländer lange nur noch träumen können, wenn die Arbeitslosigkeit, wie erwartet, auf über 15% ansteigt, die Löhne massiv sinken und Familien ihre Haushypotheken nicht mehr bezahlen können. Unsere Demokratie muss sich verändern. Die Leute, die dieses Desaster zu verantworten haben, müssen weg. Und neue Leute, die nicht mit den jetzigen politischen Parteien verbunden sind, sollen an die Macht, sagt der junge Mann, der sich an der Protestkundgebung vom Samstag beteiligte und weist darauf hin, wie schlecht etwa die Zentralbank mit der Krise umgegangen ist.
A completely dysfunctional central bank.
Seit der Unabhängigkeit Islands von Dänemark hat ein kleiner Kreis von Familien die Politik des Landes dominiert. Praktisch immer in der Regierung vertreten war die konservative Unabhängigkeitspartei des jetzigen Ministerpräsidenten Geir Hode. Hodes Vorgänger im Amt, David Oddsson, amtet heute als Zentralbankchef. Für viele Isländer ist er einst populärste Politiker des Landes, der auch ein bekannter Poet ist, der Hauptschuldige des Debakels. Jetzt steht das politische Familienunternehmen Island vor einem umfassenden Wandel. Die Boomwirtschaft muss auf Schuldenwirtschaft umgepolt werden. Als zentrale Maßnahme wird die Einführung des Euro und die damit zusammenhängende EU-Mitgliedschaft erwogen, gegen welche sich die regierenden Konservativen bislang stets gewehrt hatten. Einen vorzeitigen Rücktritt oder gar Neuwahlen hat Ministerpräsident Hode jedoch kategorisch ausgeschlossen. Das kommt in der Bevölkerung schlecht an. Wir müssen zu kämpfen beginnen, sagt dieser Demonstrant, der sich heute Nachmittag an den Protesten vor dem Parlamentsgebäude beteiligte. Das ist die Stunde des Volkes. Die Politiker bemerken uns erst, wenn wir wirklich aktiv werden, sagt er. Nun sollen die führenden Politiker Verantwortung übernehmen.
Tausende schlenderten heute in Bern durch die Wandelhalle und die Galerie des Alpes. Im renovierten Bundeshaus war heute Tag der offenen Tür und mittendrin wurde politisiert an der eidgenössischen Jugendsession. 200 Jugendliche debattierten über Alkoholprävention, über Gleichberechtigung von Mann und Frau, aber auch über Sinn und Zweck der Armee. Ein guter Zeitpunkt. In 2 Wochen wählt die Bundesversammlung im gleichen Saal den neuen Verteidigungsminister. «Wie hast du's mit dem Militär?», fragte Inlandredaktor Dominik Meyer die Jugendlichen und erhielt erstaunliche Antworten.
Eines vorneweg, die Zeiten sind vorbei, in denen Jugendliche beim Stichwort Armee vor allem eines dachten, abschaffen. Vor nicht einmal 20 Jahren stimmten noch 2/3 der 20- bis 30-Jährigen für die Abschaffung. Die gleiche Frage heute an der Jugendsession, Armee ja oder nein?
Also ich habe nie darüber gesprochen, dass wir die abschaffen sollen. Das ist kein Thema für mich.
Die Armee, die wir zu sehen haben, ist nicht allzu schlecht.
Nur weil man sagt, die Armee sei nicht chancenlos in einem anfälligen Krieg, aber es ist gleich eine gewisse Sicherheit.
Eine ganze Abschaffung, wirklich so radikal, habe ich das Gefühl, ist ein kleinerer Teil der Jugend, der das wirklich unterstützt.
Geben wir kurz der Minderheit eine Stimme. Diese 16-jährige Fachmittelschülerin sagt Nein zur Armee.
Ich sehe zurzeit keine Bedrohung und ich bin der Meinung, dass man es auch anders lösen kann als mit einer bewaffneten Armee. Zuerst mal es überhaupt nicht so weit kommen, dass man einen Konflikt hat, wo man mit Waffen dazwischen gehen muss. Also ich bin der Meinung, dass es gleich würde funktionieren, dass man nicht in eine Kriegssituation kommt, wo man ja, dann aufgeschmissen wäre.
Doch nun zur Mehrheit, zu den Schülerinnen, Lehrlingen und Studenten, die hinter der Armee stehen. Manch einer der jungen Männer freut sich auf den Dienst. Zum Beispiel dieser 20-Jährige. Bald rückt er ein in die Rekrutenschule.
Grenadier habe ich ausgewählt, weil es physische und psychische Belastungen darstellt. Du wirst die Grenzen müssen überwinden. Durch das lehre schon.
In der RS wird Mann zum Mann, hieß es einst. Und heute?
Es ist sicher ein Reifungsprozess, den man nachher durchmacht. Man lernt auch, dass man einfach gewisse Pflichten hat und dass man eben auch lernen muss, folgen und gewisse Befehle durchführen
kann. Sehr vielen Leuten tut eine Art mal die Regeln, die Strukturen von der Armee gut. Man einfach mal muss machen, ohne dass man gross kann, selber seine Meinung dazu geben.
Die Armee als Lebensschule. Die Jungen von heute reden wie die Alten von gestern. Keine Überraschung für Geo Taglioni, den Projektleiter der Jugendsession. Seit 10 Jahren macht er Jugendpolitik. In der letzten Zeit hört er neue Töne.
Ich habe gewisse so Diskussionen erlebt, wo solche konservative Tendenzen reingekommen sind. Und die habe ich vorher nicht erlebt, in den 90er Jahren, sagen wir so, oder viel weniger.
Welche Armee wünscht sich diese neue Generation? An der Jugendsession ähneln sich die Vorstellungen. Auslandeinsätze seien wichtig, müssten aber freiwillig bleiben, sagen die meisten. Und die Armee solle abspecken. Praktisch alle Jugendlichen sagen das. Zum Beispiel auch der angehende Grenadier.
Verteidigung, da kannst du runterfahren. Du willst einfach noch einen kleinen Bestand haben. Dafür ist eben Katastrophenschutz zum Beispiel ist etwas, was du ausbauen kannst.
Also doch, es gibt Tabus der alten Militärgeneration, mit denen die Jungen brechen wollen. Die Armee wollen sie verkleinern, die heutige Wehrpflicht wollen sie abschaffen. Fast alle favorisieren stattdessen eine allgemeine Dienstpflicht für Männer und Frauen, mit freier Wahl zwischen Militär, Zivilschutz und Zivildienst.
Ich finde gewiss nicht, dass es gut das im Militär zu machen und andere können Zivildienst machen und lernen dort sozial sich einzusetzen. Ich finde, das ist extrem wichtig. Man macht jetzt auch Sachen, aber es ist immer der Gedanke dahinter, was bringt das mir? Und das wäre dort mal nicht so.
Sich einsetzen fürs Gemeinwohl, einen Dienst leisten fürs Land. Staatstragend, dachten die meisten Jugendlichen heute im Bundeshaus.
Inlandredaktor Dominik Meyer. Russland versucht, das Kapitel Anna Politkovskaja abzuschließen. Die prominente Journalistin wurde vor 2 Jahren in Moskau erschossen. Man geht davon aus, dass sie wegen ihrer Recherchen in Tschetschenien und wegen ihrer Artikel über Machenschaften im Kreml zum Verschwinden gebracht wurde. Es scheint deshalb auch klar, dass die Auftraggeber des Mordes in der kremltreuen tschetschenischen Führung oder gar im Kreml selber zu finden sein dürften. Seit einer Woche wird nun der Mord an Anna Politkovskaja vor einem Militärgericht verhandelt oder vor allem vertagt. Aus Moskau, Peter Giesling.
Sergei Sokolov, der stellvertretende Chefredaktor der Novaya Gazeta, ist schockiert. Der frühere Arbeitskollege von Anna Politkovskaja kann es kaum fassen. Bei Prozessbeginn hatte das Gericht nach einigem Gezerre doch noch entschieden, die Verhandlungen öffentlich abzuhalten. 4 Tage später, als Journalisten und Interessierte abermals den Gerichtssaal betreten wollten, sind diese nun aber abgewiesen worden. Man müsse nun doch unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagen, wurde ihnen beschieden. Der jüngste Skandal zeigt, wie stark die Kräfte sind, die dafür sorgen, dass die Wahrheit nie an die Öffentlichkeit kommt. Der Gerichtsvorsitzende hatte behauptet, die Geschworenen hätten aus Gründen ihrer eigenen Sicherheit den Ausschluss der Medien vom Gerichtssaal gefordert. Stimmt nicht, erklärte der Geschworene Yevgeny Kolisow in einem Interview mit Radio Moskau. Und die 12 aufgebotenen Geschworenen haben nun den Gerichtspräsidenten angeschrieben und ihn aufgefordert, die Presse sofort wieder zuzulassen. Nun sind die Verhandlungen unter fadenscheinigen Gründen aber ohnehin bis Anfang Dezember vertagt worden. Und man kann den Eindruck gewinnen, das Gericht sei darum bemüht, einen möglichst dichten Schleier über den ganzen Prozess und dessen Verlauf zu legen. Bestürzt sind auch die Angehörigen der ermordeten Journalistin. Die Tochter Vera Politkovskaja wirkte nach dem 2. Prozesstag leicht verwirrt. Trotzdem, so meinte sie gegenüber Schweizer Radio DRS, man dürfe die letzte Hoffnung nie aufgeben. Ich hoffe sehr, dass alles, was sich jetzt um diesen Prozess abspielt, doch noch zu einem guten Ende kommt und dass das Gericht zu einem Ergebnis führt, dem ich und mein Bruder Ilja zustimmen können. Es sei ein Hohn. Der Prozess finde ohne den Hauptverdächtigen statt, ohne den mutmaßlichen Mörder, den Tschetschenen Rustam Mahmudov, den die Untersuchungsbehörden im Ausland vermuten. Und auch dem Verdacht, wonach der Mord an Anna Politkovskaja in den politischen Machtzentren geplant worden sei, seien die Untersuchungsbehörden kaum nachgegangen. Prominente russische Bürgerrechtler und auch die Vereinigung Reporter ohne Grenzen hatten unmittelbar nach dem Mord eine unabhängige Untersuchung gefordert. Doch aus dem Kreml hieß es nicht. Der damalige Präsident Wladimir Putin, der selbst immer wieder in der Kritik von Politkovskaja stand, hat eine solche Untersuchung kategorisch abgelehnt. Angeklagt sind im Moment nur mögliche Mittäter, die etwas gewusst und vielleicht mitbeteiligt gewesen sein könnten. 2 Brüder des mutmaßlichen Mörders, dann ein Polizist und ein Beamter, welcher der Täterschaft die Wohnadresse Politkovskajas übermittelt haben soll. Über den Prozessverlauf lässt sich derzeit noch wenig sagen. Bis jetzt drehte sich alles um die Frage, inwieweit die Behörden überhaupt Transparenz zulassen. Alleine hier, so Sergei Sokolov von der Novaya Gazeta, könnte in den nächsten Tagen und Wochen einiges in Bewegung geraten. Wenn ein Prozess, bei dem wie hier nur kleine mutmaßliche Mittäter vor den Gerichtsschranken stehen, einen so großen Skandal auslöst, dann können wir uns doch vorstellen, was geschehen würde, wenn die wirklich wichtigen Figuren in diesem Mordfall vor Gericht stehen würden. Nach dem, was sich in den letzten Tagen ereignet hat, habe ich wirklich keine Hoffnung mehr, dass dieser Staat die Untersuchung wirklich bis zum Ende führen wird. Allein der Prozessbeginn hat gezeigt, dass der Staat alles tun wird, damit niemand im Mordfall Politkovskaja je die Wahrheit erfährt.
Der Beitrag von Peter Giesling in Moskau. In 2 Monaten zieht eine schwarze Familie ins Weiße Haus. Schwarz sein war immer ein Thema in den USA, aber mit der Erfolgsgeschichte des Kandidaten Obama hat sich der Inhalt dieser Diskussion weiter verändert. Schwarz sein heißt nicht mehr unbedingt ohne Chance bleiben. Ähnliches will eine Ausstellung in Brooklyn zeigen, die morgen eröffnet wird. Sie zeigt schwarze Rollenbilder, die von der üblichen Norm abweichen. Blacklist ist ihr Titel und der meint nicht eine schwarze Liste, sondern eine Liste spezieller Schwarzer. Lena Bodewein.
My mom wanted all us girls to be strong black women and really powerful black women.
Ihre Mutter wollte, dass sie und ihre Schwester starke schwarze Frauen werden, erzählt Serena Williams, die von niemandem übergangen werden, in keiner Form.
Run over us in any way, shape or form.
Dass sie übergangen wird, das ist schwer vorzustellen, wenn man das Porträt der Tennisspielerin sieht. Stolz, herausfordernd, die Arme seitlich in die Hüfte gestemmt. Sie ist eine von 25 Prominenten auf der Blacklist, einem Projekt von Fotograf Timothy Greenfield Sanders und Filmkritiker Elvis Mitchell. Es geht um Erfolge, es geht um Menschen, die Großes erreicht haben, erzählt der Fotograf. Wir wollten es zu etwas Gutem machen, auf der schwarzen Liste zu stehen.
And make the word black a positive thing, not a pejorative.
Blacklist, doesn't blacklist mean people on a list?
Denn normalerweise ist es so, wie Comedian Chris Rock es beschreibt.
Treat it like black people.
Menschen, die nicht mehr arbeiten, werden wie Schwarze behandelt. In einem Interviewfilm erzählt er und erzählen viele andere von ihren Erfahrungen, als Schwarze in Amerika Erfolg zu haben. Hip-Hopper Sean Combs, auch als P. Diddy bekannt. Guns N' Roses-Gitarrist Slash, Time Warner-Chef Richard Parsons oder der frühere Außenminister Colin Powell. Sie erzählen, wie wichtig Vorbilder sind und die Zuversicht ihrer Eltern.
Forget what your color is, that's somebody else's problem. Forget segregation, that's somebody else's problem.
Vergiss deine Hautfarbe, die ist nicht dein Problem. Das haben seine Eltern ihm beigebracht. Und diese Haltung hat Colin Powell in seiner gesamten Karriere beibehalten.
And so that was the attitude that I went south with.
Sein Porträt hängt jetzt mit 24 anderen im Brooklyn Museum. Es wirkt ein wenig wie eine Ahnengalerie farbigen Erfolges. Ist so ein Projekt nicht schon wieder positiver Rassismus? Sollte die Hautfarbe eine solche Rolle spielen, wo doch überall schon die Gesellschaft ohne Rasse ausgerufen wird?
Race is always a thing.
Sie spielt immer eine Rolle, sagt Timothy Greenfield Sanders. 25 Bilder, 25 Blicke. Froh, würdig, fragend, lasziv, leer oder streitbar. So schauen die Porträtierten auf den Betrachter in der Mitte.
And that is essentially the black experience. In a nutshell.
Das ist die Erfahrung des Schwarzseins im Kleinen, sagt Chris Rock. Seines ist eines der interessantesten Porträts.
Untypical of him because he's always very expressive and here it's kind of.
Es ist untypisch, sagt der Fotograf. Er ist sonst sehr expressiv. Und so drückt er eigentlich viel mehr aus. Ruhig, reserviert, seine Arme festhaltend. Er hat sein Komikergehabe abgelegt und ist mehr er selbst.
It's much more who he really is.
In der Mitte hängt Toni Morrisons Bild.
She's the icon.
Wie eine Ikone, meint Timothy Greenfield Sanders. Würdevoll und erhaben. Morrison erzählt von einer Freundin aus Kindertagen.
There is this girl with these high cheekbones. These almond eyes, this perfectly black as pitch.
Einem wunderhübschen Mädchen mit hohen Wangenknochen, Mandelaugen, tiefschwarz. Diese Freundin hat 2 Jahre lang darum gebetet, blaue Augen zu bekommen. Dann wäre ihr Leben perfekt.
So I didn't have the same racial self-loathing ever.
Sie habe Gott sei Dank nie unter einer solchen Selbstverachtung wegen ihrer Hautfarbe gelitten, weil ihre Eltern ihr immer gesagt hätten, Weiße seien unmoralisch und korrupt. Sie hingegen wären wundervoll und perfekt.
White people were immoral and being corrupt and that we were all wonderful and perfect.
Die Schriftstellerin Toni Morrison im Beitrag von Lena Bodewein von der ARD in New York. Das war Echo der Zeit, verantwortlich war Urs Bruderer, für die Nachrichten Christoph Studer, Mikrofon war Kaspar Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.